Ihr dürft gerne Platz nehmen. Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich immer sehr, wenn wir zusammen Gottesdienst feiern, so auch heute. Und in der Botschaft des heutigen Morgens, da begleitet uns ein Mann, der uns nach den letzten beiden Wochen schon ein alter Bekannter sein dürfte, nämlich Haggai. Einer der einflussreichsten Propheten des Alten Testaments, also ein Mann, der das Reden Gottes ans Volk weitergegeben hat. Und am 17. Oktober 520 vor Christus, da wendet sich Gott durch Haggai ein drittes Mal an sein Volk. Das hat er mehrere Male getan und damit hat Haggai maßgeblich dazu beigetragen, dass der Jerusalemer Tempel nach dem babylonischen Exil wieder aufgebaut worden ist. Und am 17. Oktober nun die dritte Rede und die finden wir in Kapitel 2, die Verse 3 bis 5 und das ist auch unser heutiger Predigttext. Und da heißt es, wer von euch kann sich noch daran erinnern, wie prächtig der Tempel vor seiner Zerstörung war? Und was seht ihr jetzt an seiner Stelle entstehen? Ihr meint, es wäre im Vergleich dazu nichts. Aber ich, der Herr, sage euch, lasst den Mut nicht sinken, Serubabel und Jeschua. Und ihr Menschen von Juda, seid stark und arbeitet weiter, denn ich, der Herr, der allmächtige Gott, stehe euch bei. Ich halte, was ich euren Vorfahren versprochen habe, als sie aus Ägypten zogen. Mein Geist bleibt mitten unter euch, habt also keine Angst. Zu diesem Zeitpunkt, zum Zeitpunkt dieser Rede, sieht diese Baustelle vom neuen Tempel noch echt erbärmlich aus. Da ist kein Fortschritt erkennbar. Angesichts hat sich dieser riesigen Aufgabe Resignation breit gemacht. Aber der wahre Grund, der liegt noch tiefer und der wird dem Volk durch Gottes Fragen zu Beginn unseres Textes offenbart. In einer anderen Übersetzung heißt es, wer von euch ist noch übrig, der diesen Tempel in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr ihn jetzt? Erscheint er euch nicht wie ein Nichts? Gott fragt die Menschen ganz zu Beginn nach ihrer Sicht auf dieses Bauvorhaben, was da entstehen soll, nach ihren Erwartungen an den neuen Tempel im Vergleich zum früheren prachtvollen Tempel zu König Salomos Zeiten. Und damit trifft er einen neuralgischen Punkt. Denn für den Bau des alten Tempels, da waren 30.000 Steinmetze eingesetzt, 80.000 Holzfäller, 70.000 weitere Arbeiter. Es gab Baumaterial in Hülle und Fülle. Und jetzt sollte ein aus dem Exil zurückgekehrtes Restvölkchen mit Trümmerstein als Baustein in einer sozial, in einer wirtschaftlich wirklich angespannten Situation dasselbe leisten? Kein Wunder, dass sich bei den Menschen irgendwie der Verdacht einstellte, dass dieser neue Tempel niemals an den alten herankommen würde und dass dieser Vergleich sie in ihrem Engagement lähmte. Was soll das bloß werden, wenn es fertig ist? Das wird doch nie was. Die letzten 4 Jahre waren wir als Familie auf einem Pferdehof in Bayern im Urlaub im Sommer. Und die Besitzerin dort, die verbrachte einige Zeit mit unseren Kindern bei den Tieren und bei der Stallarbeit. Und als wir ihr dann in diesem Jahr beim Abschied schweren Herzens erzählten, dass wir nächstes Jahr nicht wiederkommen würden, da überraschte mich ihre Antwort im breiten Bayerisch, das müsst ihr euch jetzt bitte mal vorstellen. Da meinte sie, ey, ganz egal, ob wir uns wiedersehen oder nicht in diesem Leben, aber schickt mir unbedingt mal eine Nachricht, was aus euren Kindern geworden ist. Diese Frau ist eine bayerische Urgewalt, ja, die tangiert nicht so leicht. Aber zu erfahren, was mal aus unseren Kindern wird, das war ihr unheimlich wichtig. Und was willst du denn mal werden, wenn du groß bist? Das ist wahrscheinlich so Platz 1 der beliebtesten Fragen von Erwachsenen an Kinder auf Familienfeiern. Ich weiß nicht, was du geantwortet hättest, so im Alter von 5, 6 Jahren. Astronaut, Feuerwehrmann, Prinzessin, Kernphysikerin, Influencer. Wenn du deine Antwort noch kennst, dann darfst du sie jetzt gerne mal bitte deinem Sitznachbarn verraten. Manche haben eine sehr lange Antwort. Was willst du später mal werden? Wenn wir groß sind, kommt uns diese beliebte Frage in abgewandelter Form entgegen. Da heißt es dann, und was willst du denn mal machen mit deinem Studium oder deinem Schulabschluss oder deiner Ausbildung? Mich hat die Beantwortung dieser Frage so manches Mal echt überfordert. Irgendwie war bei mir angekommen, erstens eine konkrete Antwort geben zu müssen, auch wenn ich selbst noch gar keine hatte. Und dass der Fragesteller wahrscheinlich eine Erwartung an meinen Werdegang hatte, die dann mit meiner Antwort übereinstimmen würde oder eben nicht. Als gäbe es da zwischen uns, mit Knoten, das müssen wir uns jetzt mal wegdenken, so eine unsichtbare Linie. So eine Linie, die mir sagt, ob ich mit meiner Antwort die Erwartungen meines Gegenübers erfülle oder eben nicht. Als Kinder haben wir so eine Linie bei unseren Eltern kennengelernt. Im Alter von 5 Jahren hatte ich ganz sicher herausgefunden, dass meine Hilfe beim Tisch abräumen immer auf die Erwartung meiner Eltern stieß. Mein Versuch, meine roten Gummistiefel mit schwarzer Schuhcreme auf Vordermann zu bringen, aber nicht. Als Kinder wussten wir, was wir tun mussten, um Lob oder Unmut unserer Eltern hervorzubringen, oder? Und auch im Schulsystem gab es eine solche Linie. Sehr gut, gut, befriedigend, dann wird die Luft schon dünner, ausreichend. Eine 5 oder eine 6 zu bekommen, bedeutet, deine Leistung ist mangelhaft, sie ist ungenügend und liegt damit ja wohl eindeutig auf dieser Seite der Erwartungslinie. Und auch im menschlichen Miteinander spüren wir instinktiv die Erwartung des anderen ab. Und es ist gut, diese auch zu äußern, damit man Klarheit im Umgang miteinander hat. Ob ich die dann Erwartung dann erfüllen kann oder will, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Aber aus dieser Prägung heraus kann folgender Rückschluss entstehen, nämlich bei Gott und bei mir gibt es auch eine solche Erwartungslinie. Und dieser Gedanke, der tangiert uns vielleicht gar nicht so sehr, wenn alles gut läuft. Aber was ist, wenn wir versagen? Was ist, wenn uns was wirklich Negatives widerfährt, wenn trotz intensiven Gebets Gott nicht so eingreift, wie erhofft? Fragen wir uns denn vielleicht insgeheim, ob wir Gottes Erwartungen an unser Leben irgendwo nicht erfüllt haben und damit aus seinem Gunstbereich hinter diese Linie zurückgefallen sind? Unser Gehirn, das ist ein Lösungsfindungsinstrument und das bietet uns bei so einem Gedankengang sofort Strategien an, um auch wieder auf die vermutlich gute Seite zu kommen. Mehr Gebet, mehr Bibel lesen, mehr Fasten, mehr mithelfen in der Gemeinde. Und es gibt christliche Kreise, in denen dieses Gedankengut auch gefördert wird. Die Tochter des amerikanischen Theologen Wayne Jacobson, die kam mal von ihrer Jugendgruppe nach Hause. Und ihr Vater sagte, Mensch, wie war's denn? Habt ihr einen guten Abend gehabt? Und sie fasste die Botschaft des Abends für ihn so zusammen. Sie sagte, ach Papa, weißt du, es war dasselbe Spiel wie immer. Gott ist gut, du nicht, also streng dich mehr an. Als sei das das Wesen von Evangelium. Dabei ist das das Wesen von Selbstgerechtigkeit. Dabei steht nicht mehr im Zentrum unsere Beziehung zu Gott, sondern dabei steht auf einmal im Zentrum, was wir tun können, wie wir handeln können, um Gottes vermeintliche Erwartungen an unser Leben zu erfüllen. Aber welche sind das überhaupt? Das ist eine gute Frage, die hat sich auch schon David gestellt im Psalm 15, die Verse 1 bis 3. Da sagt er zu Gott, Herr, wer darf in dein Heiligtum kommen? Wer ist denn würdig genug? Wer darf auf deinem heiligen Berg zu Hause sein? Und er gibt auch direkt die Antwort. Jeder, der aufrichtig lebt, der das Rechte tut und durch ehrlich ist. Jeder, der andere nicht verleumdet, der seinen Mitmenschen kein Unrecht zufügt und Nachbarn und Verwandte nicht in Verruf bringt. Und andere Stellen in der Bibel, die scheinen diese Antwort von David zu untermauern. Da werden uns die 10 Gebote aufgelistet, der Missionsbefehl erteilt. Da soll die Frucht des Heiligen Geistes in all ihren Facetten in unserem Leben sichtbar sein. Aber Tatsache ist, dass in derselben Bibel, in der uns diese Aufzählungen gegeben werden, wie wir Gottes Erwartungen angeblich erfüllen können, auch festgehalten wird, dass kein Mensch jemals gut genug war und ist und sein wird, um genau das auf die Reihe zu kriegen. David selbst stellt später fest, als er in der Höhle sitzt, weil er verfolgt wird, im Psalm 143. Da sagt er, geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht, denn vor dir ist kein lebendiger gerecht. Nur einer hat hier eine Ausnahme gemacht und das war nicht Saulus. Saulus war ein hervorragend ausgebildeter religiöser Führer, der durch sein Handeln, seine Taten, allem voran der Verfolgung und von Ermordung von Menschen, die an Jesus geglaubt haben, Gott zu gefallen suchte, der versuchte, auf diese Seite der Linie zu kommen. Und als zorniger Mann wird er uns dann auch vorgestellt in der Apostelgeschichte 9, der von einem hellen Licht erblindet, zu Boden fällt, Jesus Stimme hört. Und Jesus sagt zu ihm, Apostelgeschichte 9, Vers 4 und 5, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Als Jesus Saul hier anspricht, war er aktuell verantwortlich für den Tod einiger Nachfolger von Jesus. Und damit ja wohl eindeutig auf dieser Seite der Erwartungslinie und konnte eigentlich nichts anderes erwarten als Bestrafung, oder? Aber was dann von Jesus kommt, ist nicht Wut und ist nicht Vergeltung. Jesus belehrt Saulus auch nicht und sagt ihm, was er jetzt mal tun muss, um sich selbst irgendwie doch noch zu retten. Sondern Jesus beauftragt ihn. Jesus nimmt ihn sofort mit rein in sein Werk, nimmt ihn mit rein in sein Team. In Vers 6 lesen wir das. Steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Jesus tritt Saulus auf dessen Selbstgerechtigkeitstrip. Also entgegen, er blendet ihn, um ihn sehen zu lassen, um ihm die geistlichen Augen zu öffnen, damit der nicht weiter diesem Erwartungslinien-Gott in seinem Kopf diente, sondern damit der den wahren Gott erkennen konnte. Und das Erste, was Saulus bei diesem Gott nun erkannte, war Gnade. Er durfte dazugehören und keine Linie mehr. Völlig unverdient und sogar trotz dessen, was er getan hatte, fand sich Saulus mitten in der Gunst Gottes wieder. Er durfte dazugehören zur Familie Gottes. Und so beginnt Beziehung mit Gott. Sie basiert auf dem, was Jesus für uns getan hat und nicht auf dem, was wir für ihn oder in seinem Namen tun können. Und ich glaube, weil diese Grundlage so entscheidend ist für gesundes Wachstum, in unserem Text symbolisiert durch das Wachstum des Tempels, fragt Gott die Menschen als allererstes danach, was sie sehen können. Ob ihr Fokus auf Erwartungen gerichtet ist oder auf Gott selbst. Und das tut er, bevor er sie beauftragt, weiter an seinem Haus zu bauen. Ich weiß nicht, wann du dich das letzte Mal mit einem kleinen Kind unterhalten hast. Vielleicht teilst du meine Erfahrung. Kleine Kinder erzählen dir ungefragt, übersprudelnd, gerne in epischer Breite davon, was sie gut können, was sie gerne machen, was sie mal ausprobieren wollen, wie sie die Welt sehen, wie sie sich in der Welt sehen. Das tun sie ohne Hemmung. Sie scheren sich nicht um die Erwartungen ihres Gegenübers. Sie schämen sich nicht. Das ist das, was Erziehungsarbeit manchmal so herausfordernd macht. Und wir haben Anfang des Jahres über Scham gesprochen und wir haben festgestellt, dass Scham das schmerzhafte Gefühl bzw. die Erfahrung ist, zu glauben, dass wir fehlerhaft sind und deshalb nicht dazugehören dürfen, deshalb der Liebe Gottes unwürdig sind. Und das tut weh. Das springt Schmerzzentren in unserem Kopf an und darum wollen wir dieses Gefühl vermeiden. Und darum fangen wir an, uns anzupassen. Wir fangen an, uns an die Erwartungen anderer anzupassen, denn es ist unser gottgegebenes Grundbedürfnis, dazuzugehören. Scham ernährt sich sozusagen von der Angst, dass etwas, was wir tun oder nicht tun, eine Erwartung, die wir nicht erfüllen, uns unwürdig macht, zu Gott oder zu anderen dazugehören zu dürfen. Und gesunde Wachstumskultur, die entsteht da, wo Scham die Nahrung entzogen wird. Und das ist genau da, wo wir Verbundenheit erleben, so wie Saulus. Und in diesem Zusammenhang macht eine Aufforderung von Jesus in Matthäus 18 ganz, ganz, ganz viel Sinn, wie man unkorrekt auf Deutsch sagt. Sie ergibt viel Sinn. Matthäus 18, Vers 3. Wenn ihr euch nicht ändert und den Kindern gleich werdet, dann könnt ihr in Gottes neue Welt, in das, was Gott für uns vorbereitet hat, was Gottes Plan für dein Leben ist, überhaupt nicht hineinkommen, sagt er da. Werdet wie die Kinder. Warum? Weil Kinder ganz selbstverständlich davon ausgehen, dass sie dazugehören. Weil sie selbstverständlich davon ausgehen, dass die Verbundenheit mit ihren Eltern, dass diese Verbindung sicher ist, unkaputtbar. Da macht keiner was dran. Und das können wir im Hinblick auf Gott auch. Wenn du Jesus mal in dein Leben eingeladen hast, dann ist diese Verbundenheit zu ihm zur Grundlage deines Lebens geworden und damit zur Basis deiner Wachstumskultur. Keine Scham mehr, keine Angst mehr, nicht dazugehören zu dürfen. Du bist verbunden. Der Theologe Gerald Coates, der ergänzt dazu: Gott ist nicht von ihnen enttäuscht. Denn er hatte ja keine Illusion, er hatte keine falschen Erwartungen von ihnen. Und mit der Bestätigung seiner Verbundenheit zu uns, da endet auch die dritte Rede Gottes durch Haggai, wie wir vorhin gelesen haben. Da hieß es ja: Denn ich, der Herr, der allmächtige Gott, stehe euch bei. Ich halte, was ich versprochen habe. Mein Geist bleibt mitten unter euch. Habt also keine Angst. Die Frage, was willst du später mal werden? Die suggeriert übrigens, dass es bei uns in unserem Leben um eine Art Ankommen in einer Rolle geht und dass alles auf dem Weg dahin letztendlich nicht so viel Bedeutung hat. Und diese Frage stellt nur einen Teilaspekt unseres ganzen Lebensspektrums in den Fokus, nämlich unseren Beruf. Und mein Eindruck ist, dass wir dazu neigen, diesen Gedanken auch auf unser Glaubensleben zu übertragen. Ich hatte eine Phase in meinem Christsein, da hat mich diese Frage echt fertig gemacht. Was ist bloß Gottes Berufung für mein Leben? Ich muss das rausfinden. Und bitte lass es nicht Afrika sein. Und was passiert, wenn ich es nicht rausfinde so? Was ist dann? Aber meine und deine Berufung, die sind nicht dasselbe wie unser zweiter Beruf, nur in christlich. Unsere Berufung, die umfasst viel, viel mehr. Gucken wir uns das mal an. In Römer 8, Vers 28, da heißt es: Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Wir sind ja in Übereinstimmung mit seinem, also Gottes Plan, berufen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Hier wird die Nachfolge Jesu als unser allererste grundlegende Berufung festgehalten. Die haben wir alle, sobald wir uns für ein Leben mit Jesus entschieden haben. Aber diese Nachfolge, die geschieht in einem fortlaufenden, andauernden, lebenslangen Prozess. Wir sind also gar nicht zum Ankommen berufen. Wir sind berufen zum Werden. Der Ruf Gottes an das Leben eines Menschen, der ist einer der fundamentalen Begriffe des Neuen Testaments. Der kommt an ganz verschiedenen Stellen vor, in vielfältigem Charakter und gern in Partnerschaft von wirklich starken Begriffen wie Gnade, wie Gemeinschaft, wie Frieden. Und dann wird er verwendet, wie hier in Römer 8. Dann wird er aber auch verwendet, wenn jemand nach Hause eingeladen wird. Das ist Ruf Gottes. Wenn jemand zu einem Fest eingeladen wird, wenn jemand zum Abendmahl eingeladen wird und das ist die Bedeutung, die wir meistens im Kopf haben, wenn jemand ein Amt übertragen wird oder er eine Aufgabe erhält. So wie Gott den Arbeitern in unserem Text die Aufgabe gibt, weiter an seinem Haus zu bauen. In den 50er Jahren gab es eine US-amerikanische Firma, die hieß General Mills. Und die brachte eine Fertigbackmischung für Kuchen auf den Markt. Und die verkaufte sich katastrophal. Dann hat man eine Verbraucherbefragung durchgeführt und im Anschluss das Ei, also das Fertigeipulver, aus der Rezeptur gestrichen, sodass man jetzt selbst ein Ei hinzufügen musste. Und auf einmal stiegen die Absatzzahlen. Rund 60 Jahre später wurde eine Studie veröffentlicht, nach der Menschen bereit sind, einen 63% höheren Preis zu bezahlen, wenn sie eine Kiste selbst zusammenbauen müssen, als Teilnehmer einer Vergleichsgruppe, die eine fertig zusammengebaute Kiste kaufen konnten. Rein rational macht beides überhaupt keinen Sinn. In einem Fall muss ich nicht nur die Backmischung kaufen, sondern auch noch ein Ei und das muss ich selber dazufügen. Im anderen Fall muss ich 63% mehr Geld bezahlen und auch noch einen Imbusschlüssel bedienen, Imbusschlüssel. Aber beides ermöglicht es Menschen, sich einzubringen. Und das Grundbedürfnis danach, das ist begründet in Gottes erster Aufgabe, die er uns auch allen gegeben hat. Und diese Aufgabe, die finden wir in 1. Mose 1,28. Da steht, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde. Als Gottes Ebenbilder sind wir nicht nur zum Bewahren berufen, sondern zum Füllen. Und das braucht gestalterisches Handeln. Das braucht unsere Zeit, unsere Kraft, Gedanken, Herzblut, Energie, unser Anpacken, unser Einbringen. Und wenn wir das tun, dann werden in unserem Kopf so neuroplastische Stoffe ausgeschüttet, also gehirnformende Stoffe. Und dadurch werden bei uns Nervenzellen miteinander verbunden, die vorher gar nicht miteinander verbunden waren. Oder solche, die schon verbunden waren, können auf einmal besser miteinander reden. Und dadurch lernen wir neue Dinge. Wir kommen auf neue Gedanken, wir werden kreativer, wir werden messbar stressresistenter und wir sind in der Lage, auch in herausfordernden Situationen zu unterscheiden, was gut und was schlecht ist. Wir sind besser in der Lage zu urteilen. Und lesen wir mal, was Gottes Wort dazu sagt, in Römer 12, Vers 2. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken. Damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Gott hat uns unsere allererste Aufgabe, unser Umfeld zu gestalten, uns einzubringen, anzupacken, also nicht irgendwie als ABM gegeben, so als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, bis wir dann mal in den Himmel kommen. Sondern indem wir das tun, werden wir selbst in uns nachhaltig verändert und wir werden ihm auf unserem Weg der Nachfolge wieder einen Schritt ähnlicher. Ich finde das echt ein beeindruckendes Beispiel. Zum Abschluss dieser Predigt mit dem kernigen Titel Pack's an. Denkst du dir vielleicht, naja, das ist ja schön, so mit der grundlegenden Berufung und Aufgabe und so. Aber was soll ich denn jetzt konkret anpacken? Und dafür möchte ich dir gerne in die nächste Woche, vielleicht in die nächsten Wochen hinein, ein Bild mitgeben. Wenn ich auf Reisen bin, egal ob das jetzt in Bayern ist oder irgendwo anders, dann treffe ich immer eine ganz besondere Spezies mit einem ganz besonderen Verhalten und das sind Touristen. Touristen haben zum Beispiel die Angewohnheit, unvermittelt stehen zu bleiben, gerne an besonders engen Stellen. Und sie blenden dabei völlig aus, dass sie Leuten, die hinter ihnen kommen oder Einheimischen irgendwie im Weg sein könnten. Warum tun sie das? Weil sie mit allen Sinnen beschäftigt sind, wahrzunehmen, sich umzuschauen, die Landschaft zu bestaunen, die Sehenswürdigkeit und das Ganze auf Foto dann festzuhalten, um mit anderen dann teilen zu können, was sie da entdeckt haben. Im Umkehrschluss habe ich noch nie einen Touristen getroffen, der irgendwo weinend und beschämt und verzweifelt in der Ecke saß, weil er irgendeine Sehenswürdigkeit nicht gefunden hat und weil er sich als Tourist unfähig fühlte. Habe ich noch nie gesehen. Für einen Touristen ist es völlig normal, sich nicht auszukennen. Für einen Touristen ist es völlig normal, andere an der Touri-Info oder Google oder was nach dem Weg zu fragen. Und für einen Touristen ist es auch normal, Umwege zu gehen. Das hindert sie überhaupt nicht in ihrem Entdeckerdrang. Und ein Tourist weiß auch immer, wo er hergekommen ist. Ein Tourist kennt seinen Heimatort. Und in diesem Sinne möchte ich dich einladen, dass du mit diesem Mindset, mit diesem Bild von Touristsein mal auf Berufungs-Entdeckungsreise durch deinen Alltag gehst. Voller Neugier, voller Erwartung und voller Gelassenheit. Und ich wünsche dir Menschen an deiner Seite, die du nach dem Weg fragen kannst. Du bist jetzt mittendrin in deiner Berufungsreise. Du kannst die nicht verpassen. Und die Verbundenheit zu Gott, die ist dein sicherer Heimatort. Ich würde gerne mit uns beten. Jesus, ich danke dir. Wir danken dir für unseren Predigttext heute. Und ich danke dir für die Erinnerung daran, dass es zwischen dir und uns nicht um Erwartung geht, Herr. Und vor allen Dingen, dass es nicht um unser Tun geht, sondern dass es um Beziehung zu dir geht und Jesus um das, was du bereits für uns getan hast am Kreuz. Und Herr, wir danken dir, dass wir mit dir sicher verbunden sind. Diese Verbindung ist unkaputtbar, unzerstörbar. Dein Ja zu uns gilt. Und Jesus, danke, dass wir darin reingerufen sind, dir ähnlicher zu werden, Stück für Stück, Schritt für Schritt, Tag für Tag, mit allen Umwegen, die dazugehören. Und dass du uns in Aufgaben hineinrufst, ganz vielfältig. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du uns damit segnest, mit einem Hunger danach, diesen Ruf Gottes auf unserem Leben in seiner ganzen Breite zu entdecken. Dass du uns eine Freude gibst daran. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns auf dem Weg leitest, dass du uns sicher führst, Herr, dass wir es einfach nicht verpassen können. Gott, du bist gut. Du bist gut und wir lieben dich. Amen. Amen. Und vielleicht ist es auch so, dass du müde davon bist, dich anzupassen. Und dass du müde davon bist, irgendwie einen Ort zu finden, wo du hingehören darfst. Und du spürst irgendwie, es könnte was mit Gott zu tun haben. Dieser Platz könnte bei Gott sein. Und ich möchte dich einladen, mit mir jetzt gleich zu beten. Das kannst du laut oder das kannst du leise tun. Aber ich möchte dich einladen, Jesus in dein Leben einzuladen und zu erleben, was dann geschieht. Das ist die beste Entscheidung, die du je treffen wirst. Genau, und ich möchte dich einladen. Hey, lass uns beten. Lass uns mal alle die Augen schließen. Jesus, ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Ich bitte dich um Vergebung für meine Schuld. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Danke, dass du mein Leben jetzt neu gemacht hast. Und dass du mir den Ruf Gottes auf meinem Leben in seiner ganzen Breite zeigen wirst. Amen. Amen. Ich bin auch gesegnet mit Menschen, die ich nach dem Weg fragen kann. Und in Vorbereitung auf diese Predigt habe ich Tabea gefragt. Tabea ist eine wunderbare Frau. Viele von euch kennen sie hier aus dieser Gemeinde. Sie kann heute leider nicht hier sein. Aber sie hat uns einen kurzen Clip aufgenommen, weil ich einfach erzählt habe, so was mein Herz bewegt. Und sie hatte einen Gedanken dazu, den ich ganz wertvoll finde. Und den wird sie jetzt gleich mit uns teilen. Und dann möchte ich dich einladen beim folgenden Lied. Da heißt es, Herr, öffne du mir die Augen. Und ich möchte dich einladen, dass du einfach mit deinen Händen, mit deinen leeren Händen vor Gott kommst und einfach empfängst und dir zeigen lässt, die Größe des Rufes, die auf deinem Leben ist, dass du mittendrin bist in seinem Willen, mittendrin bist auf deiner Berufungsreise.
Wenn ich im Urlaub bin, dann nehme ich meine Unterkunft, egal ob Hotel oder Ferienwohnung, für die Zeit des Aufenthalts gerne als mein Zuhause wahr. Das heißt für mich auch, dass ich mich häuslich einrichte. Zum Beispiel packe ich meine Sachen in die Schränke oder ich nehme Bilder ab, die mir nicht gefallen oder etwas Ungutes in mir auslösen. Und genauso glaube ich, dass wir uns auch in Wachstumsprozessen einrichten und wohlfühlen dürfen. Es ist kein bloßes Aushalten, dass wir vielleicht mal durch den Prozess durch sind oder Fortschritte sehen, sondern es ist eben auch ein Ankommen, aktives Leben gestalten und genießen in dieser Zeit.